4:04. Detroit, Starthilfe, so heißt unser Tagesthema bei D-Radio Wissen. Detroit war eine der wichtigsten Städte in den Vereinigten Staaten. Ihren Spitznamen Motor City verdankt sie der Autoindustrie, die dort ansässig ist. Sie hat aber auch einen wichtigen Einfluss auf die Musikszene, denn zum Beispiel stammt das wegweisende Soul-Label Motown aus Detroit und Bands wie MC5 mit Iggy Pop kommen dort her. Techno wurde in Detroit geboren und Künstler wie Eminem oder Jack White nennen diese Stadt ihr Zuhause. Aber mit Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise ging es mit Detroit bergab. Der Autoindustrie, sie schwächelt, viele Industriehallen stehen leer und die Arbeitslosigkeit macht der Region zu schaffen. Sie pendelt um die 20%. Kein Wunder, dass viele Menschen aus Detroit abwandern. Als es der Stadt noch richtig gut ging, lebten dort knapp 2 Millionen Menschen. Heute sind es noch etwas über 700.000. Und da braucht es schon einiges an Optimismus, um dieser Metropole eine rosige Zukunft vorherzusagen. Und diesen Optimismus hat Katja Kullmann. Sie hat auf ihrer Detroit-Reise einiges gesehen und erlebt und danach das Buch geschrieben, Rasende Ruinen, wie Detroit sich neu erfindet. Und jetzt erreiche ich Sie in Hamburg am Telefon. Hallo, Frau Kullmann.
Guten Tag, hallo.
Wenn wir heute Fernsehbilder aus Detroit sehen, dann werden uns verlassene Industrielandschaften gezeigt, verwahrloste Häuser, Menschen, die auf der Straße leben. Haben Sie ein anderes Detroit gesehen?
Habe ich aber nach einigen Tagen oder Wochen erst. Ich war insgesamt einen Monat tatsächlich in der Stadt, das erste Mal. Und der erste Eindruck ist schon überwältigend, so ähnlich wie Sie es eben geschildert haben. Es gibt 60.000 bis 80.000 leerstehende Einfamilienhäuser, wirklich verwaiste Straßen, wo teilweise Büsche, also die Gebäude, überwuchern. Erstmal ist der Anblick wirklich ein wahnsinnig trauriger, gar nicht unbedingt gefährlich, sondern einfach erstmal traurig. Aber wenn man dann ein bisschen forscht und sich sozusagen durchfragt und vor allen Dingen als Nicht-Detroiter erstmal ein bisschen Vertrauen gewinnt zu den Einheimischen, die vielleicht in Plattenläden sitzen oder ein Café betreiben, dann bekommt man über Mund-zu-Mund-Propaganda natürlich Hinweise und in der Tat, ja, es gibt verschiedene kulturelle oder politisch-sozialkulturelle Projekte und Initiativen. Also in den Ruinen, teilweise versteckt sozusagen, tut sich doch einiges und vor allen Dingen hat das so in den letzten 3, 4, 5 Jahren maximal zugenommen. Es gibt einen neuen Schub und einen neuen informellen Zuzug sozusagen von jüngeren Menschen, die dort etwas Neues veranstalten.
Das klingt so ein bisschen ja wie der Aufbruch, den wir auch hatten nach der Wende, als Berlin eigentlich halt auch ja noch nicht ganz so hip war, aber jetzt mittlerweile natürlich die Metropole ist, wo alle hinwollen. Ist das zu vergleichen?
Diesen Vergleich genau machen vor allen Dingen tatsächlich Amerikaner auf, sowohl Stadtplaner als auch Leute in der Stadtverwaltung in Detroit und vor allem, naja, das böse Schlagwort der Investor, der in Amerika eine ganz andere Rolle spielt und viel positiver gesehen wird als bei uns. In der Tat bin ich nach Detroit gefahren im Herbst 2011 und habe in der Vorbereitung gelesen, ganz vielfach mehrere Zitate von großen Immobilieninvestoren, die wirklich hausieren gehen mit dem Satz, Detroit hat die Chance, das Berlin der USA zu werden und vergleichen das tatsächlich, wie Sie es gemacht haben, mit dem Nachwende-Berlin. Alles liegt brach, eine Stadt hat keine Mitte und wir fangen von unten an mit kleinen hübschen Cafés und Galerien. Diese Theorie hat mich natürlich fasziniert, weil ich mich zuvor mit Berlin stark auseinandergesetzt habe und auch gerieben habe. Kurz gefasst, ich glaube, dass Berlin eben international inzwischen gehandelt wird als eine Art Codewort oder als Chiffre für die Creative City schlechthin. Also man hofft einfach auf einen Ort, der im Strukturwandel sich befindet, wo es eben keine Industriejobs mehr gibt, dass eine neue, naja, Kreativindustrie, eine Kulturindustrie so einen Ort wieder beleben kann. In Berlin hat das ja tatsächlich zum Teil funktioniert. Vor allen Dingen touristisch ist es ein sehr, sehr interessanter Ort. Zum Leidwesen muss man in Berlin ja sagen, der Anwohner, der Uranwohner, es gibt dieses Schlagwort Gentrifizierung. Also Mieten werden natürlich teurer, tolle Hotels kommen dahin. Ist das überhaupt noch eine echte Stadt oder nur ein Riesentheaterstück, dieses Berlin? Man könnte vermuten, dass es dort ähnlich passiert. In der Tat gibt es insofern einen Vergleich, als Detroit eben auch tatsächlich keine Mitte hat als Stadt. Detroit, das große Problem ist, dass wirklich der innenstädtische Bereich wie verlassen ist und dass dort nur die Armen hängen geblieben sind und der ganze Reichtum sich in einem reichen Speckgürtel angesiedelt hat. Und nun versucht man eben, indem man ein bisschen kulturell das aufwertet, indem man junge Leute quasi anspricht, macht doch mal was Witziges, was Originelles, dass das so ein bisschen die Elite, die Bildungselite, die reicheren Leute auch anzieht, damit sie in die Stadt kommen und sich sozusagen alles wieder mischt. Also es gibt eine gewisse Möglichkeit, das zu vergleichen. Man kann grob sagen, Berlin, wo alle hinwollen zurzeit, leidet unter einer großen Gentrifizierung. Und Detroit hat bisher unter einer massiven Degentrifizierung gelitten.
Also sprich, dass alle Menschen dort nämlich eigentlich wegziehen und genau. Einfach nicht da bleiben. Deshalb, also ich habe gerade so ein bisschen gestutzt, als Sie gesagt haben, ja, man versucht halt jetzt den Leuten zu sagen, mach doch mal was Witziges, mach doch mal was Hippes. Wer sind A, diese Leute, die das sagen? Sind das diese Investoren? Sind das Politiker? Und ist es denn nicht so, so wie etwas von außen irgendwo halt jemandem aufgedrückt wird, ist es ja eigentlich schon wieder uncool und dann will man es schon wieder nicht machen.
Ganz genau. Also ich habe das so beobachtet, dass es in Detroit sozusagen von diesen jüngeren, neuen, bunten Leuten, die zuziehen, der sogenannten jungen, kreativen Klasse, da gibt es sozusagen zwei Fraktionen. Die offizielle Spielart ist so, es gibt ein größeres Immobilienunternehmen und eine Computerfirma, die massiv tatsächlich anwerben Mitarbeiter, die gehen auch hausieren und sagen mit diesem Slogan und sagen, wir wollen bis zu 2000 Menschen unter 28 mit College-Abschluss dazu bewegen, dass sie in die Stadt kommen. Das ist sozusagen eine neue Angestelltenklasse. Und diese Angestelltenklasse wird massiv tatsächlich politisch auch gelockt. Die haben kriegen sozusagen sanierte Wohnungen zu einem sehr günstigen Preis und sind befreit für die ersten, gibt unterschiedliche Regelungen für die ersten Jahre von Einkommensteuer und so weiter. Quasi, dass deren Wohnen wird als Solidarzuschlag begriffen in der Stadt. Das ist sozusagen die offizielle Spielart, wie man wirklich massiv, brachial, neues Publikum in diese Stadt locken will. Es gibt aber nebenbei, und das vollzieht sich schon seit Jahrzehnten, eine Art informellen Zuzug, einer anderen Art von Creative Class. Das sind dann sozusagen wirklich Leute, die zum Beispiel Design machen, die Möbel oder Mode entwerfen, ganz klar die Musik produzieren, die Theaterexperimente probieren. Und die haben in Detroit natürlich einen riesen Vorteil, einen Standortvorteil. Die verbliebenen Häuser und Wohnungen sind im Kern natürlich wahnsinnig billig. Also so genau dasselbe, was für Berlin klang. Man kann also als quasi prekär entlohnter, abgebrannter, Pleite-Kreativer in Detroit zumindest erstmal einen großen, großen Raum vorfinden, in dem man wirken kann. Günstige Ateliers zum Beispiel. Und da entsteht quasi informell eine Art alternative Kunst- und Kulturszene, die auch sehr wütend ist, die sehr politisch ist, die wiederum den Zuzug dieser offiziell angelockten, steuervergünstigten High Potentials sehr, sehr kritisch sieht. Man kann zusammengefasst sagen, Amerika verhandelt ein bisschen über Detroit. Was wollen wir mit diesem Ort machen, mit dieser Ruine? Es ist so ein bisschen die Bottomline. Also hier ist die Industriemoderne ans Ende gekommen. Und ich fand immer auch ganz spannend, es geht darum, wie soll eine neue gesellschaftliche Mitte eventuell, wie könnte die aussehen? Was sind das für Menschen? Was brauchen die, um sich wohlzufühlen? Und wie kann so ein Mittelstand, ein ganz moderner, sich neu formieren? Und das kann man eben sehr, sehr gut beobachten, den klassischen Mainstream-Zugang sozusagen und aber auch die alternativen Zugänge.
Wie haben Sie die Stadt erlebt? Können Sie mal den Charme von Detroit beschreiben?
Der Charme ist schon, es ist schon hart. Also es gibt einen kleinen innerstädtischen Kern, einen Business-Bereich. Da steht das Renaissance Center. Das ist ein großer Spiegelglaskomplex, wo auch dann zur Automesse jedes Jahr im Januar ein paar Konferenzen stattfinden. Das sieht erstmal ganz poliert aus. Da stehen so ungefähr 20 Skyscraper noch drumherum tagsüber. Wenn man ein bisschen durchläuft, ich habe mich gewundert, ich kam dort an zur Rush-Hour-Zeit nach Büroschluss. Es waren kaum Autos auf der Straße, keine Passanten. Wenn man das genauer anschaut, all diese monumentalen Hochhäuser sind wirklich zu drei Vierteln leer. Also die stehen noch wie so Filmkulissen herum. Trotzdem wirkt es noch irgendwie angeschlossen an das, was wir als Großstadt empfinden, weil es eben große, ehemals prächtige Gebäude waren. Sobald man etwas hinausfährt und in die Seitenstraßen fährt, sieht man dann wirklich kilometerlang Siedlungen, quasi Reihenhaussiedlungen, der typisch amerikanische kleine Leute-Haus-Stil. Und diese Holzhäuschen stehen also wirklich leer. Man kann denen ansehen, sind die seit 5 Jahren verlassen, da sind noch Fenster drin, oder stehen die schon seit 15 Jahren leer, da sind sie teilweise abgefackelt oder eben die Dächer fehlen. Und das ist schon einfach als Ort erstmal, wenn der Wind wirklich durch diese Ruhe streicht, irgendwie unglaublich apokalyptisch. Besonders beeindruckend und leider negativ beeindruckend war auch sozusagen der Unterschied in der Bevölkerung. Es gibt in Detroit den Begriff Chocolate City und Vanilla Suburbs. Und das markiert ja ziemlich hart, dass Armut, soziale Klasse und Rassismus in Amerika eben doch ganz stark gekoppelt ist. Das heißt, die Leute, die noch ausharren in diesen verlassenen Wohngebieten, sind oft schwarz und außen ist sozusagen die weiße, fette Mittelschicht. Diese Härten kann man auch besichtigen. Und naja, man kann mit den Leuten aber sehr gut sprechen. Solidarität ist ein großer Wert in dieser Nachbarschaft. Und sie sind sehr, sehr offen, wenn sie merken, dass jemand von außerhalb wirklich ernsthaft sich für ihre Lebenslage interessiert.
Und Sie haben das getan. Das war Katja Kullmann. Katja Kullmann hat ein Buch geschrieben, Rasende Ruinen, wie Detroit sich neu erfindet. Wir sprechen heute den ganzen Tag über den Fall und den Wiederaufstieg von Motor City. Wie immer lohnt sich der Klick auf unsere mit dem Grimme Online Award prämierte Homepage deradiowissen.de.